hier ist ein tolles KI-Tool, was können wir jetzt damit alles anstecken? Wir haben die Lizenzen jetzt gekauft, jetzt skaliert es doch bitte intern. Dann kommt meistens die Return-on-Invest-Diskussion hinten dran. Ja, das nutzt ja keiner, schalten das wieder ab. KI ist doch nicht so toll. Ich würde die Frage andersrum stellen, also wirklich eine Klarheit darüber zu entwickeln. Wie schauen denn meine Prozesse heute aus? Wo habe ich Friktionen im System? Wo habe ich irgendwie Übergabepunkte, die Reibungsverluste haben? Und dann zu überlegen, welche von den realen Business-Problemen kriege ich denn gelöst über KI?
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge geht es um eine Frage, die viele Unternehmen gerade massiv beschäftigt. Was passiert mit Arbeit, Rollen und Fähigkeiten, wenn KI immer mehr Aufgaben übernimmt? Ich bin Aisha Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Christian Friedrich, Geschäftsführer Digital Learning Solutions bei der Haufe Akademie, also jemand vom Fach. Er beschäftigt sich mit einer zentralen Frage: Wissen Unternehmen eigentlich, welche Fähigkeiten ihre Mitarbeitenden heute haben und welche sie vor allem morgen brauchen? Mit seiner KI-basierten Lösung Next macht er diese Kompetenzen sichtbar und hilft dabei, passende Weiterentwicklung daraus abzuleiten. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal zum Einstieg selbst vor. Was genau machst du und womit beschäftigst du dich aktuell am meisten?
Vielleicht ganz kurz zu mir. Christian, geboren in Bayern, aufgewachsen in Hessen, teilsozialisiert im Ruhrpott und jetzt im Badischen. Verheiratet, zwei Kinder, ein Hund, was man so alles braucht. Seit 25, 30 Jahren im Digitalen unterwegs. Womit beschäftige ich mich momentan am meisten? Ein Schwerpunkt hast du gerade schon gesagt. Es geht so ein bisschen um das Morgen, um die Zukunft, aber auch ums Heute. Also wie verändern sich Anforderungen, die an Organisationen gestellt werden, durch Technologie, durch KI? Was braucht es da an neuen Skillsets? Wie verändern sich Rollen? Wie verändert es vielleicht auch Organisationsdesign? Und daraus abgeleitet darf ich sowohl nach innen wirken, weil uns betrifft das genauso wie alle anderen auch, aber auch gleichzeitig passende Produkte entwickeln, die Unternehmen, Organisationen dabei helfen, den Weg auch erfolgreich zu gehen.
Und warum beschäftigt dich das Thema Skills gerade so stark?
Oh, gerade ist relativ. Das beschäftigt mich tatsächlich schon seit 20 Jahren, aber es hat einen neuen Spin bekommen, weil ich glaube, wir merken es alle, dass was auf unsere Organisationen heute einwirkt, hat eine andere Dynamik und hat eine andere Signifikanz und ist auch ein bisschen neuer und das wirbelt einiges durcheinander. Und gerade wenn wir mit Unternehmen oder Organisationen, Kunden sprechen, da ergeben sich ein paar Fragestellungen, die nicht für jeden gleich leicht zu sortieren sind. Und deswegen gewinnt das Thema Skills gerade eine neue Form von Relevanz.
Und wie handhabt ihr das intern bei euch? Wie viele Mitarbeitende seid ihr?
In der Akademie sind wir um die 700, dicker Daumen, und Haufe in Summe sind es um die 2600.
Und mit den 700 Kollegen, wie handhabt ihr das da?
Unterschiedlich. Also wir haben, ähnlich wie es bei vielen anderen wahrscheinlich auch ist, einfach unterschiedliche Geschäftsfelder, unterschiedliche Anforderungen, die daraus resultieren. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eine gewisse Nähe zur Weiterbildung haben, also sprich Qualifizierung bei uns ein Stück weit in der DNA mit drin steckt. Wir gucken, dass wir das sehr balanciert machen, also aus der einen Richtung kommt, was sagen wir, was ist in Summe für die Organisation relevant, wo geht die Reise morgen hin, was braucht, aber dann auch spezifisch in den einzelnen Geschäftsfeldern oder bezogen auf einzelne Kolleginnen und Kollegen wirklich zu sagen, hey, was konkret ist es, was es morgen braucht, wie gestalten wir den Weg dahin, wie verändert sich vielleicht auch die Rolle, wie verändert sich ein Aufgabenfeld. Und so gehen wir vom grundsätzlichen und generalistischen bis hin zu einer individuellen, sehr persönlichen Qualifizierung und Skillentwicklung.
Ja, viele gehen ja davon aus, dass KI viele Aufgaben massiv verändern oder sogar ersetzen wird. Was verändert sich denn aus deiner Sicht zuerst? Die Jobs, Prozesse oder Erwartungen an Mitarbeitende? Kann man das so genau sagen?
Das sind spannende Fragen. Ich glaube, zuallererst verändern sich die Anforderungen, die aus Richtung Markt an die Organisation gestellt werden. Und je nachdem, was es dann ist, verändern sich entweder die Jobs, die Prozesse oder die Mitarbeiterprofile an der Stelle. Ich glaube, präsent momentan in der dominierenden Form ist wahrscheinlich die Prozessebene. Also wie tun wir Dinge, womit tun wir Dinge? Häufig ist das subjektive Gefühl da, ja, meine Jobrolle oder die Jobrollen in unserer Organisation verändern sich auch. Nur darauf die Antwort zu geben, ist für viele nicht so einfach.
Genau, also nicht so einfach ist ja auch für viele Unternehmen sichtbar zu machen, welche Fähigkeiten intern eigentlich da sind. Kann man, also könnt ihr da unterstützen? Gibt es da Tools oder was empfiehlt ihr da?
Das, also du hast vorhin angesprochen, Next ist eine von unseren strategischen Initiativen. Also ich darf mich dankenswerterweise um einige der innovativen Themen beziehungsweise den Themen, die morgen als Geschäftsmodell vielleicht neu in den Markt kommen, kümmern. Und da ist Next eines davon. Und Next setzt genau an der Stelle an, den Prozess mehr oder minder mit zu entschlüsseln und handhabbar zu machen. Also Next gibt eine Transparenz an Stellen, wo man früher vielleicht generisch über ein Rollenprofil gegangen ist und bricht es runter auf eine Skill-Ebene, was steckt wirklich in so einer Rolle drin. Es geht aber auch auf die Aufgabenebene und sagt, naja, wenn das so eine Menge an Arbeit ist, wie bricht sich Arbeit eigentlich runter in Aufgaben, um dann sagen zu können, welche Skills bei welchem Mitarbeiter passen möglichst gut auf welchen Teil der Arbeit. Und daraus natürlich auch differenzieren zu können, was ist vielleicht das, was morgen eher technologiebasiert gelöst werden kann. Was ist aber das, was vielleicht ureigens Mensch bleibt und wo halt eben das Thema Qualifizierung oder Upskilling, Reskilling, wie auch immer man es nennen mag, die essentielle Skillentwicklung dann beim Menschen ist, in der Kombination hybride Arbeitswelt mit Technologie vielleicht. Das ist jetzt Next beispielsweise an. Also Technologie kann da helfen, den Prozess, den man früher vielleicht mit der Hand am Arm gemacht hat, zu unterstützen und ein bisschen leichtgängiger zu gestalten und auch schneller zu machen.
Und was passiert denn, wenn Unternehmen diese Transparenz nicht schaffen? Also wenn die das nicht, das ist ja auch ein Aufwand und muss jemand quasi verantwortlich dafür sein. Und je nach Unternehmensgröße stelle ich mir das schon schwierig vor.
Größe ist sicherlich eins der Themen, also sprich Komplexität der Organisation. Je mehr ich zu handeln habe, desto intransparenter ist das, was ich schon habe, beziehungsweise desto komplexer ist die Aufgabenstellung. Was passiert, ist eine spannende Frage. Wenn ich es nicht hinkriege, in der Marktdynamik, in der wir uns heute bewegen, einen möglichst guten Match zwischen Aufgabe und Skill herzustellen, verschenke ich Potenziale. Und dann kommen schnell die Themen rund um Produktivität, dann kommen aber auch Anpassungsthemen, dann kommen auch Themen rund um Innovationsfähigkeit etc. hoch. Also wenn es nicht anders, wenn Organisationen es nicht schaffen, den Match herzustellen, verschenken wir einfach Potenziale, die wir heute sicherlich an anderer Stelle gut investieren sollten, beziehungsweise auf der Ebene Mitarbeiterzufriedenheit, Markterfolg, schöpfen wir das Potenzial nicht aus, was in unserer Organisation vielleicht da ist. Und da versuchen wir, einen Hebel reinzukriegen.
Da spielt das ja auch eine Rolle, wie gut die Mitarbeitenden mitmachen, ne? Wie gut man die mitnimmt in der Kommunikation. Ja. Viele buchen ja einfach irgendwelche KI-Tools und geben die Zugänge und hoffen dann, dass das von alleine funktioniert. Was sagst du da in so einem Fall?
Da ist das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Also das sehen wir auch. Hier ist ein tolles KI-Tool. Was können wir jetzt damit alles anstecken? Wir haben die Lizenzen jetzt gekauft. Jetzt skaliert es doch bitte intern. Dann kommt meistens die Return-on-Invest-Diskussion hinten dran. Ja, das nutzt ja keiner, schalten das wieder ab. KI ist doch nicht so toll. Ich würde die Frage andersrum stellen, also wirklich eine Klarheit darüber zu entwickeln, wie schauen denn meine Prozesse heute aus, wo habe ich Friktionen im System, wo habe ich irgendwie Übergabepunkte, die Reibungsverluste haben und dann zu überlegen, welche von den realen Business-Problemen kriege ich denn gelöst über KI und dann erst die Tool-Frage zu stellen, womit und in welcher Form der KI. Ne? Mhm. Also ist es ein Tool, ist es ein Assistenzthema, ist es ein Agentic-Thema? Nur wir sollten uns vom gewünschten Output, Outcome, eher der Frage nähern und nicht von der Tool-Frage aus starten. Das ist ja, meist nicht so der glückliche Weg.
Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Du sprichst ja von skillbasierten Organisationen. Jetzt haben wir das Thema schon mal kurz angeschnitten. Was macht denn solche Unternehmen insgesamt anpassungsfähiger und somit ja natürlich auch erfolgreicher? Ne?
Also erstmal, ich habe eine andere Form von Transparenz auf zwei Seiten. Einerseits auf der Arbeitsebene, sprich ich kann auf eine Aufgabenebene gehen. Auf der anderen Seite in der Skill-Based-Organisation löse ich mich von der Rolle und gehe auf ein Skill-Profil. Und dann kann ich auf einmal in einer anderen Granularität matchen. Also ich kann wirklich konkrete Skills, die verteilt sein können innerhalb meiner Organisation, an die bestmögliche wertstiftende Stelle ebenfalls wieder in der Organisation bringen, um zu sagen, ich habe einen guten Match zwischen dem vorhandenen Skill und der realen Aufgabe. Und ich gehe dabei halt nicht zwangsläufig übers Organigramm. Also ich stoße nicht an irgendwelchen Silo-Grenzen ab, die ich vielleicht in größeren Organisationen habe. Wenn ich das Bewusstsein in der Organisation entwickle, wir haben es eben schon gesagt, Produktivitätserhöhung ist das eine. Aber das Thema Anpassungsfähigkeit, ich habe einfach eine deutlich kürzere Reaktionszeit auf Veränderungen im Markt, weil ich einfach auf einer anderen Granularität die Veränderung aufnehmen kann.
Wenn ich das so höre, denke ich, was ist denn dann mit Hierarchien, ne? Heutzutage wird ja Arbeit noch sehr über Titel statt über Fähigkeiten organisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sensibles Thema ist. Wie geht ihr damit um?
Ja, wie gehen wir damit um, ist das eine. Die Frage ist, wie gehen wir in Summe vielleicht auf der Organisationsebene mit solchen Themen um? Das wird gerne mal falsch verstanden. Es geht nicht darum, die Aussage ist nicht, schafft ein Organigramm ab oder schafft Rollen ab oder irgendwas. Die sind super hilfreich, wenn es um Orientierung geht, um Struktur geht, um alles das geht. Aber sie sind eben nicht hilfreich in der Dynamik, wenn es darum geht, Passung herzustellen, wenn es darum geht, eine Dynamik zu entwickeln, wenn es darum geht, einen möglichst genauen Match zu haben, wie gesagt, zwischen dem verfügbaren Skill und der Aufgabe. Also die Taktgeber in modernen Organisationen sind eher die Skills als die Organigramme. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ein leichtes Umlernen vielleicht, auf einer Hierarchieebene zu sagen, naja, mein Silo, dein Silo kann man so machen, mit allen Reibungsverlusten, die wir seit Jahrzehnten erleben. Nur bei einer zunehmenden Dynamik werden die Reibungsverluste einfach so groß, dass ich nicht glaube, dass wir uns die noch tatsächlich so erlauben können in der Form. Also es ist ein Loslassen auf der Führungsebene, es ist ein vielleicht Demokratisieren von Einflüssen, aber es ist definitiv nicht mehr das Thema, dass Kompetenz an Hierarchie geknüpft sein sollte. Und der Modus, ich habe die Budgets und ich habe die Nähe zum Vorstand, weil ich das besser kann als du. Kann man so machen, aber dann verschenke ich also eben Potenziale. Und ich glaube, die Potenziale zu heben ist mal mindestens betrachtungswürdig.
Spannend finde ich das Thema ja auch, wenn es um Recruiting, also Gewinnung neuer Mitarbeitenden und Neueinstellungen geht. Bisher hat man ja quasi einen historischen Blick auf den Lebenslauf von jemandem geworfen und da aufgrund dessen entschieden, ob und wie, auf welche Position er passt. Wie hat sich das jetzt verändert? Also wie sollte man so eine Stellenausschreibung jetzt gestalten im Gegensatz zu vorher?
Die Stellenausschreibung ist es vielleicht, ja, sie ist es auch.
Oder
Das,
generell im
das,
Recruiting, ne? Wenn ich neue Mitarbeiter jetzt einstelle oder suche,
wenn ich,
was sollte ich da anders machen?
ja, das ist ein bisschen in der Vergangenheit. Ich habe ein Generika auf ein Generika geschmissen. Ich habe eine generische Stellenausschreibung genommen, weil ich dachte, die generische Rolle passt gut in mein generisches Organigramm, weil ich habe ja auch generische Aufgaben. Und dementsprechend habe ich meistens auch eine generische Antwort von dem Bewerber bekommen. Vielleicht ein Extrembeispiel. Es gibt Unternehmen, die hiren Skills. Die gehen gar nicht über einen Rollentitel und die sagen, hier ist ein Skillkatalog. Und die folgenden enthaltenen Skills sind für mich so wichtig, weil ich eben die Transparenz habe. Und wie auch immer das Kind danach heißt, mir geht es darum, dass ich die Fähigkeiten in meiner Organisation habe, die ich als Organisation brauche, um morgen im Markt erfolgreich zu sein. Also wir lösen ein bisschen diese Klammer der Rolle vielleicht einfach nur auf und konkretisieren auf der Skill-Ebene, was brauchen wir denn real? Vielleicht ist das die größte Veränderung, eine Konsistenz herzustellen zwischen dem Businessbedarf, einer HR-Sprache, dem, was ich recruite, aber dem, was ich auch in Talent Mobility oder L&D dann dementsprechend mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Organisation auf einer sehr individuellen, persönlichen Ebene halt eben anders gestalten kann, als wenn ich nur dieses, weiß nicht, generische Konstrukt der Rolle vielleicht zur Verfügung haben.
Das heißt, die HR-Kollegen müssten ja vor allem in dem Bereich geschult und fortgebildet werden, ne? Weil so wie man bisher das Recruiting
Auch.
gemacht hat, wird es ja womöglich in Zukunft nicht mehr ganz so einfach werden.
Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich, sollten wir uns alle nicht davor verschließen, dass wir noch Dinge zu lernen haben, beziehungsweise das Thema lebenslanges Lernen ist ja nicht nur ein leeres Wort, sondern es betrifft, egal ob es jetzt HR ist, Business ist oder Controlling, Finance, was auch immer. Ich glaube, die Möglichkeiten haben sich verändert und da ist es gar nicht so, dass das Schulen vielleicht, sondern das ist eher das Bewusstsein schärfen. Schaut mal, neben dem gewohnten Modus gibt es eine andere Option, die gestaltet sich anders aus. Dafür sind andere Dinge notwendig, um dann sich darauf einzulassen, okay, was bedeutet das denn im Zusammenspiel von Business und HR in Richtung Recruiting gedacht? Wie heiern wir denn zukünftig die Leute mit einem bestmöglichen Match auf die realen Aufgaben, die wir haben? Und dafür ist es eben relevant, sprachfähig, anschlussfähig zu sein auf beiden Seiten, Business und HR, und das dann auch in den Markt raus zu übersetzen, dass ein Bewerber bestmöglich versteht, um was geht es denn inhaltlich und nicht so ein tolles, ausformuliertes, aber meistens ein bisschen an der Realität vorbei formuliertes Rollenprofil als Grundlage zu nehmen.
Wir haben das eben schon mal kurz angeschnitten, das Thema. Oft trägt das Business ja auf mehr Produktivität durch KI, ne? Und HR hat aber andere Lernprogramme aufgesetzt. Und diese beiden Bereiche laufen häufig aneinander vorbei oder manchmal, wenn es ganz blöd läuft, auch konträr. Woran liegt das denn? Oder was kann man da machen, ne? Weil beide Bereiche machen ja eigentlich ihre Aufgabe richtig, wenn man so will, in der eigenen Logik. Aber im Ergebnis passt es dann doch nicht.
Also irgendwo dazwischen haben wir einen Logikbruch, das stimmt. Wenn wir davon ausgehen, dass beide Seiten im besten Wissen und Gewissen formulieren, Anforderungen stellen, nach Lösungen suchen etc., ist es erstmal das Thema gegenseitiges Verstehen. Also wir haben so einen historischen Gap zwischen Business und HR vielleicht. Also die Distanz zwischen dem Verstehen des einen zum anderen ist vielleicht ein bisschen groß. Dann hatten wir vorhin das Thema Sprache, dann sprechen wir auch noch irgendwie unterschiedliche Dinge, beziehungsweise wir verstehen die Argumente vielleicht unterschiedlich. Und gerade das Thema Skill-Base ist eigentlich keine reine HR-Geschichte, ist eher ein Business-Task. Also es ist das Thema Decomposition of Work, also Arbeit zu zerlegen, um konkreter zu sein, ist also das Thema Rollenprofile zu zerlegen, um auf Skill-Ebene konkreter zu sein. Das sind alles Themen, die eher auf die Business-KPIs, wir haben vorhin gesagt, Produktivität, Innovation, Adaptivität etc. einzahlen. Und dieses alte Bild lernen, aber es bringt mir nichts, das ist halt so ein Modus, der die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre vielleicht in Organisationen, gerade auf der Business-Seite, vorhanden war, was wir uns heute, glaube ich, so nicht mehr erlauben können in der absoluten Form. Da müssen sich beide Seiten bewegen, klar. Aber der Hebel, der sich daraus ergibt, der ist eher auf der Business-Seite und das ist dann nicht eine fancy HR-Geschichte, sondern das ist die Frage, wie wir uns organisatorisch so aufstellen, dass wir morgen unseren Markt erfolgreich sind. Und da kann uns Technologie vieles der momentanen Stolpersteinchen vielleicht aus dem Weg räumen, die da typischerweise liegen, beziehungsweise kann den Prozess begleiten und kann die Sprachfähigkeit herstellen.
Ich habe hier noch einmal die Frage, die ich ganz spannend finde, warum eine gemeinsame Skill-Taxonomie für Unternehmen so wichtig ist. Wir haben es ja eben schon ein bisschen erörtert. Kannst du das nochmal mehr ausführen für unsere ZuhörerInnen?
Naja, vielleicht ein einfaches Beispiel. Die Business-Seite wird sagen, ich habe hier ein Thema, Problem, Aufgabe, was auch immer. Beschreibt das im besten Wissen und Gewissen. Jetzt kommt die HR-Sage und sagt, naja, wir haben hier vielleicht eine Rolle, die, würde ich mal denken, passt wirklich gut auf das beschriebene Problem, weil es war ja gestern auch so. Wenn ich jetzt nicht eine Ebene tiefer kommen kann, also nicht sagen kann, welche Aufgabe steckt da drin und zu welcher Aufgabe gehört welcher Skill, bewege ich mich auf dieser generischen Ebene. Und die Taxonomie, also die Sprachfähigkeit zu sagen, naja, folgende Skills, bedingen folgende Skills, das ist das, was technologisch dann in den Prozess mit reinläuft, was aus der Technologie kommt, stellt eben genau diese Sprachfähigkeit her. Also ich kann aus unterschiedlichen Richtungen auf einmal mit Fragen anders umgehen, beziehungsweise anders antworten auf eine gestellte Frage. Und zwar in einer Form, die mir diesen Reibungsverlust im sprachlichen oder im Übersetzungsprozess einfach rausnimmt. Sagen, hey, wenn der PO Aufgabe XY hat, dann gibt es das Rollenprofil des POs. Jetzt, also Product Owner, Entschuldigung. Jetzt gibt es aber vielleicht das Thema ein Kundengespräch führen. Kundengespräch führen mag jetzt in der Rolle des Product Owners irgendwie mitverortet sein. Es gibt aber ganz viele andere Profile, die vielleicht eine höhere Expertise haben auf dem Thema Kundenkommunikation. In der Vergangenheit war es dann so gewesen, wir nehmen die Rolle, weil da steht es ja drin, meistens das auf das Problem, also sprich der Product Owner führt in jedem Fall das Gespräch mit dem Kunden XY. Aber wir haben da hinten vielleicht noch jemanden sitzen, der kommt eher aus dem Customer Service. Oder der ist vielleicht Customer Success Manager. Der hat nicht die Breite und er hat vielleicht auch ein anderes Profil, aber er hat die höhere Expertise. Und wenn ich das erkennen kann und wenn ich das identifizieren kann, das ist das, was ich mit Matchmaking meine, kann ich eine Aufgabe besser auf einen verfügbaren Skill matchen, egal aus welchem Profil der kommt. Und das erzeugt eine Durchlässigkeit in der Organisation, die ich mit einem reinen Rollenkonstrukt tatsächlich nicht erzielen kann.
Das ist ja, hört sich ja für Unternehmen total sinnvoll an. Was kannst du sagen aus Erfahrung, wie lange dauert das, sich so umzustellen, dass man eben genauso arbeitet?
Na, der Erfahrung nach, der Gesamtprozess dauert sicherlich länger, bis ich eine komplette Organisation umgewälzt habe. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Ich kann mit relativ kleinen Schritten anfangen. Also ich kann sagen, in welchem Businessbereich habe ich denn ein konkretes Problem, was ich skillbasiert im besten Fall lösen kann und arbeite in dem Bereich, weil ich dort einen direkten Wert erzeuge. Wenn ich es als große HR-Initiative ausrolle, werden mir alle Businessbereiche sagen, ey, lass mich in Ruhe, ich muss hier irgendwie meine Zahlen erreichen, ich muss Sales machen, ich muss das Produkt launchen, was auch immer das einmal. Wenn ich die Stelle in meiner Organisation finde, wo ich einen direkten Wert durch den Ansatz erzeugen kann, habe ich den ersten Hook gesetzt und dann mach's von da aus breiter, nimm das zweite, nimm das dritte, was nebendran liegt. Und am Ende sprichst du vielleicht über das Thema Internal Talent Mobility, du sprichst über persönliches, hochindividualisiertes L&D, also du schneidest die Graubereiche ab, wo du früher mit der großen Gießkanne über deine Organisation gegangen bist und gesagt hast, naja, müssen theoretisch alle können. Du wusstest aber nie genau, wer jetzt den eigentlichen Bedarf hat. Und so nimmst du die Befindlichkeit ein bisschen aus dem System raus und kannst dann sagen, hey, wie weit will ich als Organisation überhaupt gehen? Muss ich komplett skillbasiert sein? Oder ist es vielleicht mein Produktbereich? Ist es mein Vertrieb? Ist es was auch immer? Sind es meine Blue-Color-Leute? Und ich würde raten, fang mit einer Stelle an, wo du einen direkten Wert identifizierst. Dann hast du meistens auch das Commitment von den beteiligten Parteien, wenn es eine Lösung darstellt, den Weg zu gehen, anstelle die große, allumfassende Lösung als erstes zu probieren und dann die ganzen Widersprüche zu ernten, die naturgemäß in so einem Projekt irgendwann hochkommen.
Und kannst du aus der Erfahrung sagen, welcher Bereich sich da klassischerweise anbietet oder also womit man startet? Gibt es da irgendwie sowas, wo man sagt, dass bei den meisten ist es der und der Bereich?
Also am ehesten bietet sich wahrscheinlich sowas an wie eine Projektorganisation, sei es jetzt interne Projekte oder externe Projekte, wo es wirklich darum geht, aus einem Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die passenden Leute auszuwählen für ein gewisses konkretes Projekt. In Dienstleistungsorganisationen, typischerweise Kundenprojekte nach innen gerichtet, gibt es meistens auch jede Menge Projekte. Das ist ein ganz glücklicher Case, weil ich dann einen sehr direkten Effekt einfach direkt in meiner Organisation erleben kann, weil mein Staffing von so einem Projekt geht schneller, die Passgenauigkeit ist größer, die Time to Market wird vielleicht kürzer. Das sind so direkte, messbare Punkte. Es kann das Thema Kundenservice sein, andere Stelle. Es kann das Thema Customer Success Management sein. Es kann aber auch ganz klassisch eine sehr, weiß nicht, serviceorientierte Organisationseinheit sein. Wenn der Kunde mit einem Problem kommt, wie schaffe ich es denn bestmöglich, eine möglichst gut passende Lösung für den Kunden herzustellen? Und auch da kann ich dann natürlich von der Konkretisierung des Projektes und des Problems hin zu einer sehr konkreten Fassung von Menschen kommen, die genau das Problem dann auch bestmöglich lösen können. Unterschiedliche Stellen in Organisationen, es kommt immer ein bisschen auf die Organisation an.
Ja, genau, muss man wahrscheinlich selber mal schauen. Vielleicht bietet sich ja auch was neues Projekt an, um das mal auszutesten.
Zum Beispiel.
Und wie kann KI denn konkret dabei helfen, die Skills sichtbarer zu machen, die Unternehmen noch gar nicht so richtig erkennen können, also in der Praxis?
Also dazu muss man sich vielleicht den Prozess früher anschauen. Da war das dominierende Tool Excel gewesen. Und jetzt sind Menschen auf die Reise gegangen und haben versucht, über Interviews, über, weiß ich, besten Wissen und Gewissen folgend, riesen Skill-Matrizen aufzubauen. Was vom Prozess her super lang war und was meistens auch irgendwie ein bisschen gebiased war und fehlerbehaftet war. Und am Ende hatte ich dann irgendwas, was keiner wirklich genutzt hat, weil es entweder zu lange gedauert hat, die Welt schon weiter war, oder weil es einfach unzureichend war, um die Antwort zu generieren, die benötigt. KI kann uns dabei helfen, auf der Datenebene natürlich wesentlich performanter mit einer Menge an unstrukturierten Informationen erstmal umzugehen. Eine KI auf Basis von einer Ontologie kann sagen, hey, den Teil, den ich generieren muss, den generiere ich, aber ich habe hier eine verlässliche Basis, auf die kann ich zugreifen, strukturierte Datenebene, und kann sagen, hey, den Match kann ich dir so erzeugen, weil ich kann hier analysieren und ich kann es mit dem da drüben mappen. Einfaches Beispiel, wir können einen CV-Analyzer aufbauen, da schmeißt du das PDF des CVs rein und es gibt ein Abbild über das hinaus, was in dem eigentlichen CV drin steht. Also die Ontologie weiß oder KI weiß, hier ist ein Element A und in der Nähe von A gibt es auch ganz viele Bs. Und jetzt kann ich sagen, ich reichere dieses Profil an, wenn gegen würde den CV lesen würde, würde ich nur auf A kommen. So habe ich zumindest eine A und schon mal fünf Bs, die ich vielleicht in eine Betrachtung mit reinnehmen kann, was früher ein super manueller, super aufwendiger und recht teilweise sehr komplexer Prozess war, wird durch KI wesentlich vereinfacht, beziehungsweise auch wesentlich beschleunigt, was meistens auch die Akzeptanz ganz positiv einzahlt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ne, das gibt es wahrscheinlich Einsparmöglichkeiten an Kapazitäten und man kann sich anderen Aufgaben dann widmen.
Es schafft Freiräume, ja.
Ja, ja. Und was wird möglich, wenn Lernen denn individueller wird, wenn wir sagen, die man macht jetzt nicht mehr so all for one, also ein so ein, was auf alles passt, sondern schon so individuelle Skills, die ausgewertet können, werden können für individuelle Aufgaben. Was meinst du, so wenn man in die Zukunft schaut, wie werden wir da arbeiten?
Also ich bin jetzt kein Orakel, aber ich glaube, es ist auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sage, unsere Zukunft wird deutlich hybrider sein, als sie heute ist. Also hybrid im Zusammenwirken von Mensch und Technologie. Ob das jetzt ein AI-Assisted-Thema ist oder ob ich in den Bereich Agentic reingehe und dann in den autonomen Bereich reingehe, wir werden zukünftig mit einer Technologie eine andere Wirksamkeit erzeugen können, wenn ich die Prozesse und die Kompetenzen erstmal sortiert habe, aber die Kompetenz beim Menschen dementsprechend auch dementsprechend aufgebaut habe. Und das wird ein paar Herausforderungen mit sich bringen, weil einerseits, wir sprechen viel über diese, wie viel Prozent verändert KI eigentlich in puncto Jobprofil, beziehungsweise wie viele Jobs fallen eigentlich in Summe weg. Dieser Shift, den zu monitoren, den zu messen und den zu begleiten, gerade auf der Weiterbildungsebene, sorgt dafür, dass ich endlich die Qualifizierungsmaßnahme an die Stelle in der Organisation kriege, wo es auf der menschlichen Ebene, also sprich bei dem Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin, den größten Sinn macht, wo es aber gleichzeitig auch potenziell den größten Impact erzeugt. Wenn ich viel mit der Gießkanne über den Garten gehe, wird vielleicht alles ein bisschen nass. Aber manche Pflanzen brauchen halt ein bisschen mehr Wasser und manche brauchen heute kein Wasser, andere brauchen am Tag zweimal Wasser. Und das kann ich wesentlich dosierter aussteuern mit KI und mit Technologie, wenn es gerade auch um das Thema Qualifizierung und Weiterbildung geht. Was so ein bisschen den Punkt adressiert, Weiterbildung ist jetzt typischerweise nicht das sexiest topic alive.
Aber also es gehört kein dazu, Mensch, ne?
Es gehört dazu. Ja. Ich persönlich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich mag es eigentlich ganz gerne, mich zu qualifizieren. Aber es ist halt eben nicht überall Usus, dass sofort Hurra geschrieben wird, wenn es um Weiterbildung geht. Aus unterschiedlichen Gründen heraus. Und ich glaube, einer der Teile ist, dass es teilweise von der Maßnahme her keine Passung gehabt hat für die Maßnahme dann Training, Seminaren, E-Learning, was auch immer das dann gewesen sein mag, Coaching, mehr oder weniger machen sollten, durften, mussten, je nachdem, wo auf dem Spektrum ich mich dann bewege. Jeder kennt es von sich, wenn ich keinen Wert in der Maßnahme sehe, warum soll ich es machen? Und dann bleibt am Ende auch nichts bei hängen. Und am Ende habe ich zwar eine Maßnahme eingesteuert und jemand hat 2 Tage auf dem Seminar verbracht, aber in die Nutzung kommt davon nichts. Also der Transfer in die Richtung, wo dann Wert eigentlich generiert werden soll, innerhalb von Aufgaben, der findet nicht statt, wenn ich die Passung nicht erstelle. Ich glaube, das ist eins der Themen, die wir über KI und Technologie heute anders bespielen können als noch vor ein paar Jahren.
Und wir haben das eben schon mal auch kurz besprochen gehabt, die interne Mobilität, wird das eine andere Rolle in Zukunft spielen?
Ich hoffe tatsächlich ja. Und das war das, was wir relativ am Anfang hatten. Also wenn ich ein Projekt Beispielsweise nach Rollenstaffel gehe ich durchs Organigramm durch und sage, hey, da passiert irgendwas mit KI, habe ich irgendwo einen Data Scientist. Da passiert irgendwas mit Technologie, dann brauche ich einen Lead-Architekten, dann brauche ich vielleicht einen Product Owner, was auch immer. Und so hangle ich mich durchs Organigramm und habe danach das subjektive Gefühl, ja, besten Wissen und Gewissens habe ich das Projekt jetzt gestartet, gemäß Rolle. Wenn ich aber in der Betrachtung eins tiefer gehe, kann ich eben sagen, naja, ich habe hier hinten ein Projekt und in dem Projekt stecken folgende Aufgaben drin. Und auf der anderen Seite kann ich meine Organisation schauen, unabhängig vom Organigramm, und sagen, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin bringt denn konkret den Skill mit, der dort auf dem Projekt, auf den Task passt. Und einerseits, es ist ein gutes Mittel gegen Silos. Also sprich, die Durchlässigkeit in der Organisation wird grundsätzlich höher, der Austausch wird höher, die Innovationsfähigkeit steigt. Aber insbesondere geht halt eben auch die Projekteffizienz deutlich hoch, weil ich auf einmal eine bessere Passung herstelle und nicht über eine Rolle gehe, sondern eben konkret Aufgabe und verfügbare Kompetenz bei den Menschen matchen kann. Und ob ich dann in einer Ecke der Organisation hänge oder ob ich die Durchlässigkeit über interne Mobilität in meiner Gesamtorganisation erhöhe, das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, weil die repetitiven Aufgaben, die werden wahrscheinlich ein Stück weit weniger werden zukünftig. Gleichzeitig wird das Thema Komplexität hochgehen. Wir sprechen drüber, New Work war vor ein paar Jahren immer so ein riesengroßes Thema gewesen, in dem sich grundsätzlich alles verändert, mit wem ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, womit ich arbeite, was eigentlich Arbeit überhaupt ist. Und ich glaube, das Thema interne Talentmobilität ist da eine große Stellschraube, mit diesen Dynamiken auch wirklich umgehen zu können. Also das Starre aus der Organisation rausnehmen und mehr Flexibilität und Dynamik in der Organisation zulassen.
In der Theorie hört sich das, finde ich, sehr wunderbar an. Ich hoffe, dass es in der
Funktioniert auch in der
Praxis
Praxis.
genauso umgesetzt wird. Also wir haben auch schon in unserer Organisation damit angefangen und auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu schauen, was bringt derjenige für Skills mit und wie könnte man das nutzen, jetzt außer in diesem klassischen Weg. Also lohnen tut sich das auf jeden Fall, finde ich, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, es wird auch ein Wettbewerbsvorteil werden für Unternehmer jeglicher Größe und Branche. Genau, ich bin immer sehr interessiert an der eigenen KI-Nutzung und habe eine Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Welches KI-Tool ist aktuell dein Favorite, was du beruflich oder privat oder vielleicht beides gleichzeitig nutzt?
Wenn das nur eins wäre und wenn es immer das Gleiche wäre, dann wäre das ja, dann
Ja,
wäre die
oder
Antwort sehr einfach.
was
Also
beeindruckt dich am meisten vielleicht von den KI-Tools?
momentan bin ich relativ viel mit Claude Code unterwegs, mit Canva unterwegs. Google AI Studio ist eine ganz spannende Sache, um schnelle Prototypen zu bauen. Also wir haben glücklicherweise eine Kultur, wo es egal ist, wer eine Idee hat, die wird relativ schnell geteilt und es wird relativ schnell Feedback dazu eingeholt. Und da sind die Tools natürlich extrem hilfreich, mal irgendwie über einen Tag oder übers Wochenende, wenn man Bock drauf hat, einen Prototypen aufzubauen, den nächsten Montag mit ins Büro zu nehmen, seinen Kollegen mal auf den Tisch zu legen und sagen, hey, was meinst du denn dazu? Bevor ich dir jetzt eine PowerPoint erstelle in der gleichen Zeit, es ist was anderes, was Haptisches in der Hand zu haben. Ich glaube, das reizt mich gerade. Hauptsächlich, weil Vibe-Coding, No-Code, Low-Code macht das einfach extrem viel leichtgängiger und dementsprechend aber auch die Kommunikation wesentlich direkter, weil ich was Konkretes zum Anfassen habe. Also wenn du mich fragst, welche das sind, dann wahrscheinlich die und noch ein paar mehr, aber im Ziel, das schnell zu visualisieren, schnell greifbar zu machen, was man als Idee im Kopf hat.
Ja, also das Thema Vibe-Coding ist ja nach wie vor sehr aktuell. Eine Zeit lang war das aber sehr, sehr aktuell, haben sehr viele davon gesprochen. Wir haben hier auch Kollegen, die das rege nutzen und sehr begeistert sind. Gerade mit Claude Code wird hier gern gearbeitet. Ich glaube, das ist nochmal ein neuer Schritt gewesen, ne?
Ohne.
Ja.
Also die Qualität ist einfach mittlerweile auf einem Level, wo also die Leistung, die du innerhalb von einem Tag mit ein bisschen Eingewöhnungszeit über die Tools generierst, das ist schon. Ich komme aus der Agenturwelt. Früher hätte man für so einen Prototypen ein paar Wochen gebraucht. Das ist teilweise schon Wahnsinn, was da möglich ist.
Und gibt es einen bestimmten Prompt oder einen kleinen Trick im Umgang mit der KI, den du empfehlen kannst oder den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Vielleicht der konsistenteste, nicht als einzelner Prompt, ist die nachgepromptete Frage: Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Funktioniert nicht nur als Führungskraft, das häufiger mal in Teams zu machen, funktioniert auch mit KI ganz gut. Da kommt manchmal noch ein Spin mit rein. Egal, ob KI jetzt pleasing ist an der Stelle oder nicht, aber es verbessert meistens das Ergebnis nochmal ein ganzes Stückchen.
Am Ende, meine letzte Frage ist immer so ein bisschen die lockerere Richtung Gossip. Mit wem würdest du denn beim Big Bang KI Festival gerne essen gehen? Das kann Dinner oder Lunch sein. Und warum vor allem? Interessiert mich.
Also das Line-up ist ja super spannend.
Ja, wir haben uns Mühe gegeben.
Das ist merkwürdig. Nee, tatsächlich würde ich aber, ich glaube, mit jedem Teilnehmer vom Festival, gar nicht unbedingt aus dem benannten Line-up, ob Unternehmerin, Unternehmer, was auch immer, jeder, der Lust hat, ein Gespräch über die Potenziale und Risiken von KI zu führen, ich glaube, mit dem lohnt es sich immer irgendwie, einen Kaffee zu trinken, eine Cola zu trinken, essen zu gehen.
Das
Wenn dir
kann
das als
ich.
Antwort langt.
Ja, total. Also ich kann das auch wirklich bestätigen. Ich finde die besten Gespräche, also natürlich ist der das, was man von den Bühnen und den Masterclasses mitnimmt, total spannend. Aber richtig spannend wird es dann auf dem Festivalgelände in den Networking Areas, wo man ganz, ganz viele spannende Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch aus dem Management auch Studierende teilweise trifft und mit denen sich mal über so ein Thema unterhält. Das ist sehr, sehr erfrischend und eröffnet einem auch ganz neue Sichtweisen. Insofern, ich kann das sehr gut verstehen. Christian, danke dir für dieses Gespräch. Was hängen bleibt, ist die entscheidende Frage, ist künftig nicht nur, welche Technologien Unternehmen einsetzen, sondern ob sie überhaupt wissen, welche Fähigkeiten in ihrer Organisation vorhanden sind und welche sie weiterentwickeln müssen. Falls euch weitere Tipps im Umgang mit KI interessieren, kommt gerne zum Big Ben KI Festival am 16. und 17. September in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.